Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute vor 249 Jahren wurde die Declaration of Independence verabschiedet. Seither gelten die Vereinigten Staaten als Leitbild für die freiheitliche Demokratie, bis Donald Trump kam. Dazu gleich ein Gespräch mit der Historikerin Christina Morina. Außerdem berichten wir über eine große Fotografieausstellung in München und über surrealistisches Sommertheater in Jena. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen.
We hold these truths to be self-evident.
That all men are created equal.
That they are endowed by their creator with certain unalienable rights.
That among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten am 4. Juli 1776 ist ein Text von durchaus literarischer Schönheit und vielleicht haben viele Amerikaner deswegen ein emotionales Verhältnis zu diesem Text. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Der 4. Juli 2025 fällt nun zusammen mit der Verabschiedung des Big Beautiful Bill, wie Donald Trump sein Steuergesetz nicht müde wird zu nennen. Es ist, so sehen es Experten, ein Gesetz, das die gesellschaftliche Spaltung in den USA noch weiter vertiefen wird. Die Historikerin Christina Morina, die 2024 den Deutschen Sachbuchpreis für ihr Buch Tausend Aufbrüche bekam. Sie hat darin Demokratievorstellungen in der Bundesrepublik und in der DDR untersucht, kommt gerade aus den USA zurück. Sie hatte dort einen Lehrauftrag als Theodor-Heuss-Professorin an der New School for Social Research in New York. Ich habe sie gefragt, wie gefährlich dieses Gesetz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Demokratie in den USA ist.
Dieses wirklich riesige Gesetzespaket ist tatsächlich eine Zäsur, glaube ich, jetzt für die jüngere amerikanische Demokratiegeschichte. Es wird sich zeigen, inwieweit aus diesem Gesetz jetzt ein Protest erwächst, der nochmal eine neue Dimension erreicht. Es gibt natürlich, seitdem Trump das zweite Mal ins Weiße Haus eingezogen ist, sehr viel Grund zur Sorge, auch sehr viel Widerstand, aber eben auch die Erkenntnis, dass er vieles von dem, was er vorhat, umsetzen kann, weil die Republikanische Partei ihm 100%ig folgt. Das hat sich jetzt auch nochmal gezeigt damit, dass er dieses riesige Gesetzespaket durchbekommen hat. Es kürzt auf ganzer Linie in vielen sozialen Bereichen, in der Bildung, im Klimaschutz und finanziert Aufrüstung nach innen und nach außen, also insbesondere auch 75 Milliarden für Immigrationspolitik in Anführungszeichen, also ICE-Ausrüstung, was ja in den letzten Monaten zu sehr viel Spannungen und Leiden auch geführt hat, dass Menschen, die nicht Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, dort jetzt verfolgt werden systematisch. Ich nehme an, dass es Auslöser sein wird, auch für ein Reckoning sozusagen auch in der Demokratischen Partei, jetzt plakativ sozusagen das Programm in Umsetzung zu haben und sich dagegen auch stemmen zu können. Inwieweit es gelingt, daraus dann auf demokratische Weise eine Abwahl der Republikanischen Partei und dann auch einen anderen Präsidenten zu erreichen, muss sich eben zeigen.
Aber dieses Gesetz, das ist ja eben auch durchaus symbolisch, wird unterschrieben an dem Tag, an dem die Amerikaner ihre Unabhängigkeit von der britischen Monarchie sozusagen manifestiert haben. Das mutet fast zynisch an in einem Land, in dem gerade der Slogan No Kings die Runde macht.
Ja, es ist gar nicht zynisch gemeint, sondern systematisch gemeint. Das ist auch der Druck, den Trump jetzt in den letzten Wochen da systematisch aufgebaut hat. Und sozusagen als Möchtegern-Diktator hat er ja auch nicht das erste Mal jetzt versucht, einen Tag, einen Gedenktag, eine große Metapher zu besetzen. Er hat den 2. April, den Zolltag, zum Befreiungstag erklärt. Den 6. Januar, wenn wir uns zurückerinnern, als Tag der Liebe bezeichnet und auch jetzt den Angriff, die Bombardierung der iranischen Atomanlagen als neuen D-Day versucht auszurufen. Heute diesen, ausgerechnet diesen Tag, den Unabhängigkeitstag, also für die Verkündung dieses erfolgreich jetzt erlassenen Gesetzes zu nutzen, ist Teil des Versuchs, den Eindruck eines sozusagen umfassenden autoritären Mandats zu unterstreichen. Das findet aber natürlich nicht ohne Widerstand statt. Und er ist eben dann nur ein Möchtegern-Diktator. Denn Sie sagen, ist dieser Protest, der sich gesammelt hat, der vor einigen Wochen ja an diesem Samstag zu der Militärparade, zu seinem Geburtstag auch unter diesem No-King-Slogans 6 Millionen Menschen, wenn ich es richtig gelesen habe, mobilisiert hat, so viele wie nie zuvor, zeigt eben, dass das nicht eine einseitige Durchregierungsveranstaltung ist, auch wenn das oft den Eindruck macht, sondern es gibt auf vielen Ebenen der Gesellschaft, an vielen Orten, sehr viel Widerspruch dagegen, dass dieser Tag und dieses Gedenken so vereinnahmt werden kann.
Das ist ja etwas, was hier in Deutschland nicht so präsent ist, dass es tatsächlich diesen Widerstand gibt. Also jetzt mal abgesehen von diesem Schriftzug No Kings. Das haben Sie aber anders erlebt in Ihren Monaten in den USA.
Also man muss auch nicht danach suchen, sondern es ist vielseitig da, es ist vielseitig vorhanden, es ist auch sozusagen sprechend, dass ausgerechnet die beiden Wörter No Kings, kein König, jetzt die waren, die sich in den letzten Monaten als der effektivste Slogan sozusagen herausgebildet haben, sind ja im Grunde die Unabhängigkeitserklärung in 2 Worte gefasst. Und es gibt jetzt Aufrufe unter No Kings 2.0 heute auch zu protestieren, am Rande der Paraden, aber auch extra. Es gibt auch einen Aufruf, einen stillen 4. Juli zu begehen, also keine Feuerwerke wie üblich, keine Partys, keine Paraden, keine Musik. Und es gibt eine ganze Reihe von uns, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich, das Stand Up for Science Movement, das existiert und sich organisiert und an den vielen Feuern, an denen sozusagen zu löschen ist, weil eben das alles sehr gut vorbereitet ist und umfassend umgesetzt werden soll, auch der Angriff auf die Universitäten und die Bildung und das nationale Gesundheitssystem und so weiter. Da wird auf vielen Ebenen Widerstand organisiert. Ob der sich jetzt nochmal so bündelt heute, ist, glaube ich, zweifelhaft, aber er ist vorhanden. Es gibt dann das Mayday-Movement seit dem 1. Mai zum Beispiel, das auch die Amtsenthebung abhebt, oder auch das 50-51, 50 Staaten, 50 Proteste, ein Land. Diese Bewegungen sind aktiv, organisieren sich vor allen Dingen online. Muss man dann heute den Tag abwarten, inwieweit sich das auch auf den öffentlichen Plätzen und den Straßen manifestiert.
Sie haben eben auch die Zölle angesprochen. Die Unabhängigkeit der USA ist ja gerade auch verbunden mit dem Satz No taxation without representation, keine Besteuerung ohne politische Repräsentation. Jetzt muss man sagen, in der Trump-Administration sitzen so viele Milliardäre wie noch nie vorher, die jetzt auch noch Steuervorteile bekommen, während die Bevölkerung unter dem Einkommensdurchschnitt draufzahlen wird. Das sagen Steuerexperten und Finanzexperten. Auch das ein Abschied von den Gründungsideen der Vereinigten Staaten?
Also ich glaube, so umfassend würde ich das nicht formulieren. Das ist ein Land, das schon immer von tiefer sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit geprägt war. Und diese Programme konnten sich mehr oder weniger heftig und umfassend durchsetzen in der Vergangenheit oder ließen sich durchsetzen lassen. Das hat natürlich jetzt ein Level erreicht. Und das hat jetzt auch diese Anti-Oligarchie-Kampagne, die Bernie Sanders zum Beispiel fährt, schon auch sehr wirksam, weil es nicht mehr zu negieren ist, dass eben sehr viele reiche Menschen oder sehr wenige reiche Menschen sehr viel Einfluss haben und es sehr vielen Menschen, die wenig haben, schwerer machen im Leben in den USA und in der Welt über die Kürzung zum Beispiel der Entwicklungshilfen oder die Streichung dieser Programme und der ganzen Institutionen, die dranhängen. Das ist in der Tat in einer Radikalität jetzt vor uns, wo sich zeigen wird, ob dieses Argument, womit es verkauft wird, wirklich noch zieht. Das ist ja, wir kurbeln damit die Wirtschaft an. Wir stärken damit die Small Businesses. Damit hat Trump ja so viele Stimmen auch gewonnen. Darauf auch gerade die Hoffnung der weniger starken und der schwächeren Einkommen, dass seine Steuerpolitik eben die Wirtschaft ankurbeln wird. Da gibt es großen Grund daran zu zweifeln, dass das gelingen wird und dass das viel Elend und zusätzliches Leiden verursachen wird. Und dann muss man schauen, ob es gelingen kann, daraus eine politische Opposition wieder neu zu organisieren. Die ist ja wirklich am Boden noch nach wie vor, die Demokratische Partei, die dann dazu führt, dass das auch wieder über eine Rechtsprechung oder Gesetzgebung, sollte ich sagen, wieder rückgängig gemacht werden kann. Das kann natürlich auch geschehen in einer Demokratie.
Sie sind, Frau Moriner, in der DDR geboren. Sie haben den Zusammenbruch der Diktatur erlebt. Hatten Sie jetzt in den USA sowas wie einen Eindruck einer umgekehrten Dynamik?
Ja, sicher. Auf mehreren Ebenen. Das, was da jetzt versucht wird umzusetzen, und es ist mir wichtig, das als Versuch zu bezeichnen, noch nicht als sozusagen vollzogene Tatsache zu betrachten, ist ein autoritärer Alltag, der so nach und nach eingezogen ist, die Angst, Polizisten zu begegnen, an der Grenze kontrolliert zu werden, die viele Menschen umtreibt. Mich hat aber dann fast noch mehr umgetrieben, wie schnell Leute sich auch einordnen, unterordnen, um ihre Privilegien fürchten. da war ich schon überrascht und zum Teil auch irritiert oder ein bisschen verärgert, dass man sich so schnell so vorauseilendem Gehorsam dem auch fügt. Und die große Frage ist eben, ob es genug Kräfte gibt, die sich das nicht nehmen lassen und die, wie es in den USA heißt, ja, das höchste Amt ist das des Staatsbürgers und der Staatsbürgerin, ob das trägt und stark genug ist, um diesen Versuch eben zu stoppen.
Was ist noch übrig von den Ideen des Independence Day in den USA? Darüber habe ich mit der Historikerin Christina Morina von der Universität Bielefeld gesprochen. Die Malerei der neuen Sachlichkeit ist seit einigen Jahren auffällig oft in Ausstellungen zu sehen. Jene Kunst also, die vor allem während der Weimarer Republik eine Hochphase hatte. Die gesellschaftspolitischen Parallelen zu heute dürften ein Grund dafür sein, warum die entsprechenden Werke von Otto Dix, Christian Schad oder Lotte Laserstein gerade häufig gezeigt werden. Es gibt auch die Fotografie der neuen Sachlichkeit und die ist gerade in einer Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen, wo sie zusammen mit Fotokunst seit den 1970er Jahren gezeigt wird. Die Pinakothek greift dabei auf eigene Sammlungsbestände zurück. Julie Metzdorf war dort.
Kaum hat man die große Treppe zur Sammlung Moderne Kunst erklommen, fällt der Blick auf das erste Foto. Thomas Strutz Art Institute of Chicago. Zu sehen sind Menschen, die Gemälde betrachten. Eine Frau im rot karierten Kleid mit Kinderwagen. Eine andere mit den Händen in typischer Museumshaltung hinter dem Rücken verschränkt. Beide blicken auf eine Straßenszene, Paris bei Regen. Neben dieser großen, farbigen Arbeit aus dem Jahr 1990 eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Anne Biermann von 1929. Der Blick aus ihrem Atelierfenster auf die Rückwand eines anderen Hauses. Es scheint, als würden die Fenster von dort zurückblicken. Es geht um das Sehen in dieser Schau. Nicht um den Schnappschuss, sondern um komplexe Bildkonzepte, um Fokussierung, Ausschnitt, Inszenierung. Simone Förster, Sammlungsleiterin der Stiftung Ann und Jürgen Wilde.
Die Fotografie ist die Möglichkeit, etwas zu zeigen, was mit dem reinen Blicken durch das Auge, das bloße Auge, eigentlich nicht so zu sehen oder wahrzunehmen ist. Und erst die Fotografie fokussiert auf etwas, wählt einen Ausschnitt, kommt so nahe oder zeigt Konstellationen, wie sie einem begegnen, aber oft nicht so bewusst wahrnehmbar sind.
Die Ausstellung präsentiert die Fotobestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als Begegnung. Da ist etwa eine Fotografie von August Sander, die drei Jungbauern von 1914, eine Inkunabel der Fotografie der neuen Sachlichkeit. Es zeigt die drei jungen Männer im feinen Sonntagsanzug auf einem Feldweg, vermutlich auf dem Weg zur Kirche oder zu einem Fest. Das Foto ist Teil der 600 Werke umfassenden Serie Menschen des 20. Jahrhunderts. Hinter dem Projekt stand die Idee, die Welt mit Hilfe von Fotos zu begreifen, erfassbar zu machen. Direkt neben den drei Herren im Anzug die Serie The Brown Sisters von Nicholas Nixon. Seit 1975 trafen sich die vier Schwestern einmal im Jahr und ließen sich fotografieren. Immer in Schwarz-Weiß, immer in der gleichen Aufstellung. Ein einzigartiges Langzeitprojekt, sagt Franziska Kunze, Sammlungsleiterin für Fotografie und zeitbasierte Medien.
Man beobachtet die Schwestern eigentlich beim Älterwerden dabei, wie sie sich verändern, wie sich auch die Dynamik zwischen den Schwestern teilweise verändert. Es hat dann 2020 einen besonderen Moment gegeben, als wir alle in der Pandemie weltweit steckten. Dort ist dann ein Bild entstanden, das eben auch über einen Videoscreen aufgenommen wurde, also diese typischen Kacheln.
2022 erklärten die Schwestern das Projekt für beendet, um jeglicher Form von Schicksal zuvorzukommen. Zum ersten Mal sind die 48 Fotografien nun in ihrer Gänze zu sehen, als fotografischer Versuch, Zeit zu erfassen, vielleicht sogar das Menschsein an sich. Auf jeden Fall das Wesen menschlicher Beziehungen. Jedes Foto stellt immer auch die Frage nach der Beziehung des Abgebildeten zum Betrachter und zum Fotografen. In den 48 Bildern der Brown Sisters schiebt sich manchmal auch der Schatten von Nicholas Nixon mit ins Bild. Paul Mpagi-Sepuya treibt das Wechselspiel zwischen Fotograf, Porträtiertem und Betrachter, zwischen Zeigen, Sehen und Verstecken in seiner Drop-Szene auf die Spitze. Er hat sich vor einem Spiegel aufgenommen, sich dabei aber so hinter einem Vorhang versteckt, dass nur seine Hand am Auslöser zu sehen ist. Das Foto, das das Publikum am Ende sieht, zeigt eine Kamera auf einem Stativ zwischen schweren schwarzen Vorhängen, zentral im Bild und genau auf den Betrachter ausgerichtet.
Wir sehen die Hand, die auslöst, wir sehen den Körper dahinter, wir sehen eine Brille auf dem Boden. Wir sehen aber auch noch einen zweiten Körper, der eine andere Hautfarbe hat, einen nackten Oberarm, könnte man männlich lesen. Und schon ist man in so ein Dickicht von Bezugspunkten eigentlich verwickelt und beginnt zu entschlüsseln und sich aber dabei gleichzeitig auch immer selbst zu sehen, weil diese Kamera ja doch wieder auf einen selbst gerichtet ist, auch wenn sie den Spiegel zeigt.
Fast 100 Jahre früher hat sich Germaine Krull ebenfalls in einem Spiegel fotografiert. Auch sie ist praktisch nicht zu sehen. Sie hält die Kamera so vor ihr Gesicht, dass nur ihre Hände zu sehen sind, mit Zigarette und Siegelring. Wie sie aussieht, ist egal. Sie rückt hier ihre Identität als Fotografin ins Zentrum. 10.000 Fotografien umfassen die Bestände der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Auswahl für die Ausstellung eine Qual. Aber die Kuratorinnen haben sich klug an ihre Sache gehalten und genau das gemacht, was eben auch die Fotografie macht. Fokussieren, inszenieren, Parallelen aufzeigen. Und so vom flüchtigen Blick zum echten Hinschauen und weiter zum Denken lenken.
Julie Metzdorf über die Ausstellung On View in der Pinakothek der Moderne in München. Und jetzt zu einem Theaterstück, bei dem vorab doch einiges geklärt werden muss, denn das, was unser Theaterkritiker Michael Lages beim Jenaer Sommertheater gesehen hat, ist eine Geschichte mit mehreren Ebenen. Sie beginnt damit, dass der Autor des Stücks, der Österreicher Peter Neugschwendner, während seines Studiums an der Universität der Künste in Berlin eine Panikattacke bekommt, weil ihm der eigene Text so ungeheuer peinlich ist. So sagte er es selbst, vielleicht ist das auch nur eine nette, aber erfundene Story. Jedenfalls bricht er sein Studium ab, aber weil er bereits einen Vertrag für ein Stück unterzeichnet hat, muss er seine Scham überwinden. So also ist der Theaterabend Laszlos Herz entstanden für das Sommertheater in der Kulturarena in Jena. Um was geht's darin? Mein Kollege Michael Lages rätselt noch, versucht sich aber einen Reim zu machen.
Ein bisschen mutig ist das ja schon. Ausgerechnet mit diesem, pardon, Kraut- und Rübenstück die Kulturarena zu eröffnen, die ja Open Air vor dem Theater im Grunde doch immer auf den großen Erfolg setzen muss. Jetzt, wo es in Peter Neugschwendners Stück um Laszlos Herz geht, befindet sich das Theater abendfüllend auf der Achterbahn, in einem schwindelerregenden Kuddelmuddel und Holterdiepolter um Sinn und Unsinn des Theaters selbst, absurd, abstrus, abstrakt. Derweil ist die Basis der Fabel so einfach wie verwirrend. Ein Schauspieler ist sehr unglücklich.
Ich hasse, hasse, hasse das Theater! Mir kommt das Kotzen bei jeder Regiefresse.
Laszlo heißt er und er leidet sehr, wie er da vor uns liegt, auf einer Art Riesensofa aus Holz, das auf dem freien Platz vor dem Theater steht.
Mein Herz ist mir abhanden gekommen. Es ist aus mir rausgenommen worden dort und ich weiß nicht wo und jetzt habe ich kein Herz mehr in mir.
Und das mit dem Herz ist gar nicht metaphorisch gemeint, sondern ganz real. Eine rote Wunde am entsprechenden Ort ziert Laszlos weißen Overall. Das Herz sei, so behauptet der Text, auf irgendeine Art und Weise verbaut worden im Bühnenbild für die Inszenierung eines Stückes von Elfriede Jelinek. Laszlos Mutter klagt nun an der Seite des Sohnes und will das Herz zurückhaben. Auch zwei Ensemblepartner kommen klingelnd und hupend angeradelt und nehmen den Kampf um Laszlos Herz auf. Dafür müssen sie mit einer bösen Krähe kämpfen, die beiden je ein Auge aushackt und Autor Neugschwendners österreichischen Heimatdialekt spricht und gegen Ende eine fitnesshandelsübliche Kletterwand hinaufkraxeln. Ganz oben leuchtet nämlich das Herz. Derweil stehen Autorin Jelinek, von einem Mann gespielt, und ihr Regisseur, der sich Peimann nennt und eine Schauspielerin ist, weiter hinten auf der richtigen Theaterbühne und diskutieren vor sich hin. Mit ihnen nimmt die delirierende Theaterfarce Tempo auf. Obendrein ist zur Eröffnung der Show bereits ein Chor junger Menschen lärmend ins Theater gestürmt und hat ein Podest rechts von der Bühne besetzt. Ganz so, als seien sie Ultrafans vom FC Carl Zeiss Jena. Links bastelt derweil der Musiker Jakob Zimmer-Harwood mit sehr viel Tasten, Rhythmusmaschinen und Trompete am Sound herum Und wenn später auch noch weiße Spitzmäuse mit rosa Puschelohren aus verschiedenen Löchern in der Bühne kriechen und der Regisseur Frau Jelinek auf einem Elektromobil über die Bühne kutschiert, ist endgültig klar, wir sind im Totaltheater angekommen, selbstreferenziell und insgesamt ziemlich gaga. Kaum jemand kommt da gedanklich noch mit. Wie war das noch mit dem Herz? Der intellektuell sehr forcierte Unsinn ist das eine. Demgegenüber setzen sich allerdings Kraft und Energie des Theaters selber durch. Schon der Autor schreibt ja für die Bühne, um gegen die Bühne zu agitieren. Noch entschiedener aber und mit exzessiver szenischer Fantasie plädieren Josef Becker und Lukas Pergande, die dieses schrille Spektakel inszeniert haben, für die Fähigkeit des Theaters, auch derlei Schreibwahn spielbar werden zu lassen. Und genau das macht den verstörenden Charme dieses knapp zweistündigen Gelärmes aus, dass es das unbändige Spiel in Stellung bringt gegen die Behauptung des Autors, dass hier im Grunde nichts mehr zu spielen ist. Und plötzlich beginnt es Spaß zu machen, dem Chor und dem ebenso animierten und animierenden Ensemble dabei zuzuschauen und zuzuhören, wie sie alle zusammen ein wenig Ordnung zu bringen versuchen ins große Delirium. Und jener schwingt mit, auch dem neuen Leitungsteam, das vor Jahresfrist die mutige und muntere Bühne übernommen hat, vom kreativen holländischen Wunderbaum-Kollektiv, bringt das Publikum vor Ort wieder reichlich Vertrauen entgegen, gerade beim Sommerspektakel. Auch das ist sehr besonders an einem der ungewöhnlichsten Theater im Land.
Michael Lages über das Stück Laszlos Herz für das Sommertheater in der Kulturarena in Jena. Der italienische Regisseur und Drehbuchautor Paolo Sorrentino wird mit seinem Film Grazia die Filmfestspiele von Venedig in diesem Jahr eröffnen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
Sorrentino, 1970 in Neapel geboren, war bereits mit mehreren Filmen in Venedig und auch im Wettbewerb von Cannes vertreten. Dort 2017 auch Mitglied der Jury. Mit seinem Film La Grande Bellezza gewann er 2014 den Oscar des besten fremdsprachigen Films. Den zweiten bekam er für seinen autobiografischen Film Die Hand Gottes. Und seinen neuen Film Grazia hat Sorrentino gemeinsam mit Toni Siviglio gedreht. Die Schauspielerin Anna Ferzetti spielt darin die Hauptrolle. Und es geht dabei wohl um eine Liebesgeschichte im François Truffaut-Stil. Sehr viel mehr ist bisher über den Film nicht bekannt. Michael Madsen galt als Kultschauspieler und spielte in gleich mehreren Quentin Tarantino-Filmen wie Reservoir Dogs oder Kill Bill. Gestern ist er im Alter von 67 Jahren gestorben. Madsen, der in über 300 Filmproduktionen zu sehen war, spielte auch in Filmproduktionen wie Free Willy oder Sin City mit. Er selber sagte über seine Filmrollen einmal, das war allerdings schon 2004, er habe in den vergangenen Jahren eine Menge Schrott gedreht und Zeit verschwendet. Insgesamt gäbe es nur 5 bis 6 Filme, auf die er stolz sei. Neben der Schauspielerei veröffentlichte Madsen auch Gedichtbände aus eigener Feder. Die Leipziger Schriftstellerin Heike Geißler erhält in diesem Jahr den mit 12.000 Euro dotierten Klopstockpreis für ihre literarische Gesamtleistung. Geißler wurde 1977 in Riesa geboren und lebt in Leipzig. Zu ihren bekannten Veröffentlichungen gehören Liegen, eine Übung, Verzweiflung und Arbeiten. Letzteres ist ein Essay über alte und neue Strukturen der Arbeit, sogenannten Arbeitsethos und Erlerntes über den Wert der Arbeit, den es zu hinterfragen gelte. Sie selber sagte dazu einmal in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk das.
Ein, glaube ich, aber ganz wichtiger Aspekt für mich war überhaupt das Diktum. Du musst arbeiten und Arbeit ist ganz grundsätzlich sehr anstrengend und die Arbeit darf alles von dir fordern. Dieses Diktum abzustreifen, das war ganz schwierig für mich. Und das ist es ab und an immer noch. Also ich denke immer noch, Arbeit darf alles. All diese Parolen sind sehr, sehr virulent und ich bin wie viele damit aufgewachsen und man kann sie sich, wenn man älter wird, dann hoffentlich immer noch mal genauer anschauen.
Und Martin Maischberger wird neuer Direktor der Berliner Antikensammlung. Der Neue kündigte bereits an, die Antikensammlung stärker an Diskurse der Gegenwart anbinden zu wollen und thematisch zu weiten. Sein Vorgänger Andreas Scholl geht nach 20-jähriger Amtszeit Ende dieses Jahres in den Ruhestand.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Eilroggen. Mehr zu Trumps Steuergesetz gleich auch in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema dort, die Debatte um die Strom. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.